HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Die Literaturwelt blickt auf Frankfurt, denn dort ist jetzt die Buchmesse eröffnet worden. Zur größten Buchschau der Welt ist auch wieder mal royaler Besuch angereist. Das norwegische Prinzenpaar Mette-Marit und Håkon sind mit ihrem Literaturzug in die Main-Metropole gekommen. An Bord waren auch einige der bekanntesten Autoren Norwegens. Denn Norwegen ist doch das Gastland in diesem Jahr. Es gibt aber auch tausende Aussteller aus rund 100 Ländern. Und die bringen nicht nur Bücher und große Literatur mit. Simone Thielemann ist unsere Reporterin. Sie war bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse dabei. Und wir haben sie gefragt, ob die Buchmesse sich wieder so politisch gegeben hat wie schon im vergangenen Jahr.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, denn die Buchmesse findet in diesem Jahr auch wieder vor dem Hintergrund von gesellschaftlichen Umbrüchen statt, so hieß es in der Eröffnungspressekonferenz. Da wurde der Klimawandel angeführt, die Digitalisierung und der Einfluss antidemokratischer Kräfte. Buchmessechef Jürgen Boos nannte als Beispiele Hongkong oder auch Brasilien. Und er appellierte an die Medienbranche, diese Umbrüche zu analysieren und zu hinterfragen, wofür man aber auch Autoren braucht, die Missstände anprangern und Verlage, die solche Inhalte aufbereiten. In eine ganz ähnliche Kerbe schlug Heinrich Riedmüller, der Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er bezog sich dabei auch auf ganz aktuelle Geschehnisse, auf den Anschlag in Halle letzte Woche, auf Fridays for Future und die inhaftierten Journalisten in der Türkei zum Beispiel. Und dann trat ja noch überraschend die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk auf aus Polen. Sie sprach über die politische Verantwortung von Autoren und dass Literatur das Verbindende unter den Menschen herausstellen sollte.
Welche großen Themen werden die nächsten Tage auf der Messe bestimmen?
Na, auf jeden Fall das Thema Norwegen und norwegische Literatur, denn das Land ist ja Ehrengast in diesem Jahr in Frankfurt. Die Messe will aber auch wieder Bühne sein für große Diskussionen mit dem Programm Create Your Revolution zum Beispiel, bei der Aktivisten und Kreative über Lösungen im Bereich Digitalisierung, Globalisierung oder Klimaerwärmung diskutieren. Oder auch mit dem eigenen Multimedia-Auftritt der Bundesregierung, der 70 Jahre Grundgesetz feiert. Daneben gibt es noch eine ganze Vielzahl anderer Veranstaltungen, Events und Schwerpunkte. Bücher aus Afrika und Lateinamerika von Sinti und Roma bekommen zum Beispiel mehr Raum. Es gibt diese neue Audioplattform für Hörbücher und Podcasts. Und die Cosplayer und ihre Verlage, die treiben sich in diesem Jahr auch zum ersten Mal auf dem ganzen Gelände herum.
Welche Promis, Verlage und Schriftsteller kommen denn dieses Jahr nach Frankfurt?
Insgesamt haben sich fast 7.500 Aussteller aus der ganzen Welt angekündigt. Das sollen noch mal mehr sein als im letzten Jahr laut Buchmesse. Und dazu dann wieder zahlreiche Bestseller-Autoren und preisgekrönte Schriftsteller aus der ganzen Welt. Zum Beispiel die kanadische Autorin Margaret Atwood, bekannt geworden mit ihrem Roman Der Report, der Markt. Oder der Journalist Dennis Yücel, der lange in der Türkei in Haft saß. Dann die Thriller- und Krimi-Autorin Jones Bö und Sebastian Fitzek. Und es kommen natürlich auch wieder viele Stars, die man eher aus Musik und Film oder aus dem Internet kennt. TV-Moderator Thomas Gottschalk zum Beispiel oder Bela B. von den Ärzten. Die Schauspielerin Andrea Sawatzki, der Regisseur Steve McQueen, der ja für seinen Film 12 Years a Slave einen Oscar bekommen hatte. Und ja, die Liste ließe sich noch ewig fortsetzen.
Die Frankfurter Buchmesse ist eröffnet worden. Was die größte Buchschau der Welt in diesem Jahr zu bieten hat, das berichtete uns Simone Thielemann. Der Skandal um die Firma Wilke in Twistetal sorgt für viele Gerüchte über die Zustände bei der Fleischfabrik. Das betrifft zum einen die Hygiene, zum anderen auch die Arbeitsbedingungen. Über einen Subunternehmer waren bei Wilke auch Arbeiter aus Ungarn und Rumänien tätig. Und sie schildern unhaltbare Zustände. Wolfgang Hettfleisch mit den Einzelheiten.
Vor 3 Monaten hatte Florin angefangen, in der Wilke-Wurstfabrik zu arbeiten. Er war in seiner rumänischen Heimat angesprochen worden und hatte sich auf den Weg nach Nordhessen gemacht. Eine anständige Arbeit, dachte der 24-Jährige, aber so war es nicht. Er hat gesehen, wie Arbeiter dort Gammelfleisch und Frischfleisch gemeinsam verarbeitet haben, als wäre das ganz normal.
Das verdorbene Fleisch wurde mit dem frischen Fleisch gemischt. Das war die Aufgabe der deutschen und ungarischen Arbeiter. Die Rumänen haben das miterlebt, aber nicht mitgemacht.
Auch beim Haltbarkeitsdatum sei getrickst worden, sagt Florin, und manchmal einfach umetikettiert.
Das war Routine für die. Ich war neu in der Fabrik, deswegen fand ich das nicht in Ordnung, aber für die anderen war das etwas ganz Normales.
12 Stunden hätten er und seine Kollegen aus Rumänien und Ungarn täglich gearbeitet, auch an den Wochenenden. Auch die Unterbringung der Arbeitskräfte aus Südosteuropa war äußerst fragwürdig. Im Föhler Ortsteil Thalitta wurde ein Massenquartier eingerichtet. Dort lebten 6 Arbeiter in einem Zimmer. Das Gelände gehört Ario Salzadeh. Er hat es an ein Unternehmen vermietet, das Wilke Arbeiter vermittelt haben soll, will aber zunächst keine Ahnung davon gehabt haben, dass dort jede Menge Wilke-Arbeiter aus Rumänien und Ungarn einquartiert würden.
Hatte seine Leute hier eingesiedelt, ohne unsere Erlaubnis. 50 Leute, als ich das erfahren habe, habe ich wirklich Zweifel gehabt, ob ich in der Bananenrepublik lebe. Das ist unmöglich in ca. 200 Quadratmeter, 50 Leute. Ich habe Mitleid gehabt mit diesen Leuten.
Ob die Beschäftigung der Arbeiter aus Ungarn und Rumänien rechtlich einwandfrei war, muss noch genauer geprüft werden. Anders als Florin waren viele von ihnen offenbar nicht bei Wilke angestellt, sondern bei einem Unternehmen mit Sitz in Ungarn, einem Vertragspartner der Wurstfabrik. Deutsche Rechtsnormen gelten für diese Arbeitsverträge im Zweifelsfall nicht, erläutert der Korbacher Anwalt und Arbeitsrechtler Matthias Schulze.
Es kann sein, wenn der ungarische oder rumänische Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber, wenn es sich eben auch um einen ungarischen oder rumänischen Arbeitgeber handelt, eine entsprechende Rechtswahl getroffen hat, dass dieses Vertragsverhältnis dem rumänischen oder ungarischen Recht unterfällt, ist das durchaus zulässig, ja.
Gut für die Bilanzen bei Wilke, denn
der Vorteil für die Firma Wilke ist, dass die Firma Wilke ja kein unmittelbares Arbeitsverhältnis mit dem jeweiligen Arbeitnehmer hat. Das heißt, die Firma Wilke schuldet keine Arbeitslöhne. Die Firma Wilke hat eine vertragliche Beziehung mit dem Entleihbetrieb. Wie da die Vergütung geregelt ist, weiß ich natürlich nicht. Ich vermute aber, dass da die finanziellen Vorteile eben liegen.
Auch durch sogenannte Werkverträge wurden bei Wilke offenbar die Ausgaben gedrückt. Und weil viele der Ungarn und Rumänen erst gar nicht in Nordhessen gemeldet waren, wurden auch fällige Lohnsteuern und Sozialabgaben vermieden. Auch Florin sagt, er habe keine hiesige Adresse gehabt und auch keine Krankenversicherung. Fragt man ihn, ob er überrascht war, dass Wilke auf Anordnung der Behörden schließen musste, schüttelt er langsam mit dem Kopf. Nein, sagt Florin, überhaupt nicht.
Der Skandal um die Firma Wilke ist wohl noch größer als bisher gedacht. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. Auf den osthessischen Autobahnen sind ungewöhnlich viele Polizeiautos unterwegs. Der Grund? Die Beamten wollen überregionale Straftäter schnappen, also Drogendealer, Schmuggler oder auch Einbrecherbanden zum Beispiel. Die Kontrollaktion findet länderübergreifend statt, also auch in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. HR-Reporterin Petra Klostermann hat die Kontrollen rund um das Kirchheimer Dreieck für uns beobachtet.
Mit geschultem Blick ziehen Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld verdächtige Fahrzeuge auf den Autobahnen A4, A5 und A7 aus dem Verkehr und bringen sie zum Autohof Kirchheim. Polizeisprecher Stefan Müller.
Das wichtigste Ziel der Kontrolle ist, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und auch beizubehalten, weil wir versuchen schon, die reisenden Straftäter zu erkennen und auch rauszuziehen und entsprechend konsequent zu verfolgen. Es gibt natürlich verdachtsunabhängige Kontrollen, wo man sagt, es werden Kleintransporter zum Beispiel genutzt, um Diebesgut zu verladen bzw. zu transportieren. Aber auch natürlich in dem Zusammenhang fallen einem auch mögliche Sachen auf, was Ladungssicherung angeht oder offene Heckportale, die natürlich nicht die Augen davor verschlossen werden und auch entsprechend konsequent verfolgt werden.
Auf dem Lkw-Parkplatz schauen Sachverständige dann genauer hin. Ist das Auto oder die Ladung gestohlen? Sind die Papiere gefälscht? Oder hat der Fahrer eine andere Straftat begangen? Einsatzleiterin Esther Jäkel von der Autobahnpolizei Bad Hersfeld kann erste Erfolge vorweisen.
Wir haben inzwischen schon mehrere Fahndungserfolge. Einmal haben wir ein offenes Portal gehabt bei einem Lastzug und Überladung. Die müssen dementsprechend entladen, können dann wieder weiterfahren und dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einem geeigneten Fahrzeug die Ladung wieder aufnehmen. Das war ein kunterbuntes Werk von, sag ich mal, von Schrott. Für uns wäre es Schrott.
Alexander Klemm arbeitet für eine Prüfgesellschaft, die vor allem Fahrzeuge mit Gefahrgut kontrolliert.
Also wir schauen hauptsächlich auf Ladungssicherung. Ladungssicherung ist ein Riesenthema, um Unfälle zu vermeiden. Ladung kann sehr schnell verrutschen. Des Weiteren wird auf Lenk- und Ruhezeiten geachtet. Ausgeschlafene Fahrer fahren sicherer. Und die Technik wird auch in Augenschein genommen, um da zu sehen, dass die Fahrzeuge hier auch dementsprechend verkehrssicher unterwegs sind.
Die meisten Lkw-Fahrer haben Verständnis für die Kontrollen, so wie Daniel Rohe, der einen Umzugswagen nach München fährt.
Ich finde es wichtig. Auch wenn das nicht wäre, dann man sieht ja so einiges auf den Bahnen, was da so passieren kann. Deswegen finde ich das schon sehr wichtig. Machen ja auch nur ihren Job.
Und auch Lars Flotrup aus Dänemark bleibt entspannt, als er die Plane seines Sattelzuges öffnen muss.
Das ist okay mit dieser Kontrolle. Das akzeptiere ich voll. Weil das fährt viel Scheiße auf die deutsche Autobahn. die will ja sehen wegen Lastsicherung, glaube ich fast. Die haben nicht gesagt, dass die 4, 5 Leuten von die Feldjäger.
Denn die Bundeswehr hilft der Polizei bei der Aktion.
Die Polizei in Osthessen sucht auf Autobahnen gezielt nach Schmugglern und anderen Straftätern. Über die Kontrollaktion informierte uns HR-Reporterin Petra Klostermann. Kinderfreundliche Kommunen, das ist ein offizielles Siegel von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Dieses Siegel können sich Gemeinden an die Rathaustür kleben, wenn sie sich für ein besonders kinderfreundliches Klima stark machen. In Hessen gibt es 2 Kommunen, die so ein Siegel haben, nämlich Hanau und Österreich-Winkel. Was das genau bedeutet, das hat sich hr-Inforeporterin Birgitta Söhling in Österreich-Winkel angeschaut.
Wenn man durch Österreich-Winkel fährt, fallen am Straßenrand Sicherungskästen ins Auge. Normalerweise sind sie unauffällig grau, hier aber poppig bunt. Kinder und Jugendliche haben sie mit fantasievollen Motiven bemalt. Seit Mai trägt die Stadt das Siegel Kinderfreundliche Kommune. Verpflichtung und Ansporn zugleich, denn die Stadt hat sich einen Aktionsplan gegeben und nun 3 Jahre Zeit, ihn umzusetzen. Bürgermeister Kai Tenge.
Wir versprechen uns vor allen Dingen dadurch Gehör. Gehör bei den Jugendlichen, aber auch Gehör für uns Erwachsene, was Jugendliche denn von uns wünschen.
Die fast 30 Jahre alte Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen schreibt fest, dass Kinder ein Recht darauf haben, gesund aufzuwachsen, ohne Gewalt, dass sie ein Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe haben, ein Recht auf Mitbestimmung. Aber wie steht es damit konkret in Österreich-Winkel? In einem ersten Schritt hat die Stadt dazu über 200 Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren an den Schulen befragt. Wie oft dürft ihr in der Familie oder der Schule mitbestimmen? Worüber würdet ihr gerne in der Stadt mitentscheiden? Aber auch, wie oft treibt ihr Sport? Fühlt ihr euch manchmal ausgegrenzt, gehänselt oder beleidigt? Am Ende konnten die Kinder Noten vergeben, wie in der Schule. Bürgermeister Kai Tenge.
Die besten Noten haben die Kinder gegeben für die Möglichkeiten, gesund zu leben. Da sind wir bei einem Notenschnitt von 1,4. Dann als nächstes mit den Fußwegen und vor allen Dingen mit dem eigenen Zimmer und dem Wohnort. Das ist schon mal sehr bezeichnend. Das heißt, wir haben hier eine sehr gute Wohnkultur.
Damit Kinder und Jugendliche mehr Möglichkeiten erhalten, bei der Gestaltung der Stadt mitzuwirken und ihre Bedürfnisse bei politischen Entscheidungen mehr Gewicht bekommen, wird die Stadt ein eigenes Kinder- und Jugendparlament einrichten, sagt Kai Tenge.
Wir versuchen, aus Sicht der Kinder zu sehen, was vor uns liegt an Aufgaben. Wenn wir uns gestaltungsmäßig darüber unterhalten, wie jetzt eine Unterführung gestaltet werden soll, wie die Kästen der Stromversorger gestaltet werden sollen, dann streichen wir die nicht, wie wir es gerne hätten, sondern bitten die Kinder, was zuletzt passiert ist, diese selber zu gestalten.
Zwar hat Österreich-Winkel 17 Spielplätze, ungewöhnlich viele für eine Kommune mit gerade mal 12.000 Einwohnern. Doch die Umfrage brachte ans Licht, dass die Kinder einen Outdoor-Platz vermissen, wo sie sich gefahrlos bewegen können. Der 8-jährige Jakob etwa spielt oft in den Weinbergen.
Auf jeden Fall, wenn da irgendwas Glattes ist, damit ich mit meinem Waveboard dann herumfahren kann.
Seine Mutter Katrin Beerheide findet es toll, dass die Stadt die Kinder mit einbezieht und dass sein Outdoor-Platz jetzt ganz oben auf dem Aktionsplan steht.
Österreich-Winkel und Hanau sind besonders kinderfreundliche Kommunen. Sie tragen ein entsprechendes Siegel, das Kinderhilfswerke vergeben. Infos dazu hatte Birgitta Söhling. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.